Vor der Predigt haben wir eine Mitmachaktion. Und zwar habe ich mir überlegt, wir spielen heute mal ganz kurz Stille Post. Das heißt, ich werde jetzt gleich, Jürgen wird dir gleich etwas ins Ohr flüstern. Und du hast die Aufgabe, das an Michaela weiterzugeben und du dann an die Nächsten und so weiter und so weiter. Ja. Und irgendwann kommt dann die Auflösung. Das wäre jetzt zu einfach, wenn ich es nur so mit dem Text machen würde, den ich jetzt gleich hier an Jürgen weitergebe. Wir singen währenddessen ein Lied. Und wenn das Lied zu Ende ist, gucken wir, wie weit die Nachricht von einem zum anderen gegangen ist. Und was aus der anfänglichen Botschaft geworden ist. Wir singen das Lied 104.
Euch erkennt und der Vater euch erkennt.
Ja, das ist doch sehr gut im Vergleich. Die Abweichungen sind begrenzt. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja. Das geht noch, aber eine gewisse Fehlerquelle ist vorhanden und das zeigt, und damit sind wir beim Thema der Predigt, dass es wichtig ist, dass wir die Sache mit Jesus nicht nur vom Hörensagen kennen. Dazu ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 1, dort die Verse 35 bis 51. Johannes Kapitel 1, ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister. Wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Liebe Gemeinde, wie wird man Christ? Es lohnt sich, diese Frage zu stellen. Sie lohnt sich auch für Christen oder gerade für Christen. Warum? Weil wir im Alltag aus den Augen verlieren können, was uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Im Alltag ist alles irgendwie ganz normal und irgendwie selbstverständlich. Als könnte es gar nicht anders sein und wäre nie anders gewesen. Das gilt auch für unser Christsein. Auch bei der Sache mit Gott können wir aus den Augen verlieren, warum wir eigentlich zu einem Christen geworden sind. Und es hilft, uns nicht im Unwesentlichen zu verlieren, wenn wir uns diese Frage stellen. Wenn wir uns diese Frage stellen, kommen erstmal ganz persönliche Erinnerungen hoch. Bei vielen von uns sind das vermutlich erst einmal Kindheitserinnerungen. Dabei handelt es sich nicht nur um konkrete Erlebnisse, sondern auch um Schwingungen, die wir wahrgenommen haben, wenn wir als Kinder von Gott, von Jesus, der Bibel und all dem, was damit verbunden ist, gehört haben. Als Jugendliche und erst recht als Erwachsene haben wir vieles bewusst erlebt und irgendwann eine Entscheidung getroffen. Vielleicht aufgrund einer besonderen Gotteserfahrung, vielleicht weil wir eines Tages bewusst Ja zu dem gesagt haben, wovon wir eigentlich schon länger überzeugt waren. Persönliche Erinnerungen sind wichtig, aber zwiespältig, auch beim christlichen Glauben. Neben den positiven Erlebnissen, die uns motiviert haben und vielleicht noch heute motivieren, gibt es auch ganz andere Erlebnisse. Ich bin mir ziemlich sicher, viele von uns können auch davon erzählen, wie die Sache mit Gott zu einer Belastung werden kann, wie sie als zentnerschwere Last auf unserer Seele liegen kann. Und schon deshalb tut es gut, über den Tellerrand unserer ganz individuellen Erfahrung hinauszuschauen und zu fragen, wie wird man Christ? Wie ist das eigentlich ganz grundsätzlich betrachtet? Und ganz grundsätzlich heißt hier natürlich, was sagt das Evangelium eigentlich zu der Frage, wie man Christ wird? Wenn wir so fragen, werden wir auch auf andere Antworten stoßen als die Antworten, die wir uns aufgrund unserer persönlichen Erfahrung selbst geben können. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wir werden nicht nur auf andere, sondern vielleicht auch auf bessere Antworten stoßen, weil diese Antworten mehr Potenzial haben, das Wesentliche neu zu entdecken und uns neu zu motivieren, als das unsere persönlichen Erfahrungen manchmal tun können. Also, wie wird man Christ aus der Sicht des Evangeliums? Die vier kleinen Episoden, die wir eben gehört haben, werden uns helfen, der Antwort auf die Spur zu kommen. Episode 1. Die zwei Jünger Johannes des Täufers. Wer sind die beiden? In Episode 2 erfahren wir, dass der eine von ihnen Andreas heißt und der Bruder von Simon Petrus ist. Der andere bleibt namenlos. Nicht wenige Bibelausleger meinen, dass es sich hier um den Verfasser des Johannesevangeliums handelt, der lieber ungenannt bleiben möchte. Also vielleicht um den mysteriösen Jünger, den Jesus lieb hatte. Die beiden sind jedenfalls Jünger von Johannes dem Täufer. Der predigt und tauft am Rande der Zivilisation, hat aber trotzdem oder gerade deshalb großen Zulauf. Auch Jesus ist zu ihm gekommen. Bereits bei seiner ersten Begegnung mit Jesus hatte der Täufer über ihn gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Als Jesus einen Tag später wieder in der Nähe von Johannes dem Täufer auftaucht, wiederholt der seine Proklamation, siehe, das ist Gottes Lamm. Die beiden Jünger Johannes des Täufers hören, was er sagt, und ziehen daraus die einzig logische Konsequenz. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Nun gut, Vielleicht war das nicht die einzige Möglichkeit. Aber wenn sie ihren Meister Johannes den Täufer ernst nehmen, wirklich ernst nehmen, bleibt ihnen kaum etwas anderes übrig, als sich von ihrem bisherigen Meister zu verabschieden und mit Jesus zu gehen. Dass sie Jesus nachfolgen, heißt nicht, dass sie ihn verfolgen oder ausspionieren wollen. Dass sie Jesus nachfolgen, heißt, dass sie sich ihm anschließen. Für sie gibt's da nicht viel nachzudenken. Ein kluger Entschluss reift unverhofft, blitzschnell und ohne Erwägung. Doch Dummheiten machen wir allzu oft nach reiflichster Überlegung. Aber das geht selbst Jesus etwas zu schnell. Er fragt, was sucht ihr? Klingt wie die Frage eines Psychotherapeuten bei der ersten Sitzung. Was möchten Sie erreichen? Dass Jesus sie fragt, was sucht ihr, heißt jedenfalls mehr als, was wollt ihr denn hier? Jesus möchte, dass die beiden Jünger sich über ihre Absichten und ihre Motive im Klaren sind. Und das sind sie. Sie antworten einfach mit einer Gegenfrage. Rabbi, wo wirst du bleiben? Gemeint ist wahrscheinlich, wo ist deine Bleibe? Wo wohnst du? Wo bist du untergebracht? Warum wollen sie das wissen? Nicht, weil sie sich mal mit Jesus gemütlich zusammensetzen und ein anregendes Gespräch führen wollen, sondern weil die Schüler eines Rabbis nun mal bei ihrem Lehrer wohnen, um ihm zu dienen, vor allem aber, um mit ihrem Rabbi, ihrem Lehrer, gemeinsam zu leben und so nicht nur von seinen Gedanken über Gott und die Welt, sondern auch von seinem ganz praktischen Leben zu lernen. Die beiden Jünger wissen also, was sie wollen. Test bestanden. Jesus spricht zu ihnen, kommt und seht. Und die beiden Jünger nehmen die Einladung an. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Wie also wird man Christ? Dadurch, dass man erkennt, was es mit Jesus auf sich hat und dann die einzig logische Schlussfolgerung daraus zieht und ihm nachfolgt. Episode 2. Simon Petrus. Andreas hat einen Bruder. Simon, später Petrus oder Simon Petrus genannt. Noch am gleichen Tag geht er zu ihm und erklärt, wir haben den Messias gefunden. Auch hier keine lange Diskussion. Der Bericht sagt, und er, Andreas, führte ihn, Simon, zu Jesus. So einfach ist das. Johannes der Täufer hatte bezeugt, siehe, das ist Gottes Lamm. Und Andreas und sein jünger Kollege sind Jesus gefolgt. Aber so wichtig Johannes der Täufer ist, er ist nicht der Einzige, der Jesus bezeugt. Jeder Nachfolger Jesu kann das. Andreas erklärt seinem Bruder, wir haben den Messias gefunden und schon geht's los. Andreas führt seinen Bruder zu Jesus und obwohl dieser ihn noch nie zuvor gesehen hat, nennt Jesus Simon mit Namen. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Entscheidend aber ist, dass Simon anschließend sofort einen neuen Namen und damit eine neue Identität erhält. Nicht so wie die Daniel seine drei Freunde in Babylonien, sondern ganz anders. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Was für eine Berufung! Kein langsames Abtasten und Kennenlernen. Jesus kommt sofort zur Sache. Petrus hat gar nichts zu sagen. Jesus nennt ihn beim Namen und gibt ihm auch gleich einen neuen Namen. Namen sind nicht etwa Schall und Rauch. Sein neuer Name beschreibt seine Aufgabe unter den Jüngern bzw. in der Kirche. Petrus, Fels. Wie also wird man Christ? Dadurch, dass man mit Hilfe anderer Christen erkennt, wer Jesus ist und sich von ihm in eine neue Existenz führen lässt. Episode 3, Philippus. Am nächsten Tag geht's gleich so weiter. Jesus ist im Begriff, nach Galiläa zu wandern. Dort gibt's was zu feiern, die Hochzeit zu Kana. Da trifft er Philippus. Nein, er findet ihn. Und schon ist klar, wie die Sache läuft. Deshalb kann sich der Berichterstatter kurz fassen. Jesus findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Das war's. Der Nachsatz erklärt nur noch, aus welcher Stadt Philippus stammt. Ein eher unwichtiges Detail. Jesus ist Herr. Er ist der Souverän. Er findet Philippus und macht aus ihm einen Jünger. Und zwar ohne, dass es nötig wäre, etwas über die Reaktion des Philippus zu sagen. Wie also wird man Christ? Dadurch, dass man Jesus Christus als seinen Herrn anerkennt, auf ihn hört, ihm gehorcht. Episode 4, Nathanael. Die längste und wichtigste Episode, der Höhepunkt des ganzen Abschnitts, Nathanael wird gefunden. Wie bei Simon Petrus von jemandem, der erst kurz zuvor selbst gefunden wurde, von Philippus. Der erklärt ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Mit dem, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, ist natürlich der verheißene Messias gemeint. Dieser Messias, so Philippus, ist Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Also der Sohn einer unbekannten Person aus einem unbedeutenden Dorf in Galiläa. Nathanael ist skeptisch. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Warum ist er skeptisch? Wahrscheinlich nicht nur, weil Nazareth ein völlig unbedeutendes Provinznest ist, sondern auch, weil im Gesetz und bei den Propheten nicht die Rede davon ist, dass der Messias aus Nazareth kommt. Tatsächlich kann Philippus keine Bibeltexte aus dem Hut zaubern, die das Gegenteil beweisen. Aber er lädt ihn ein. Komm und sieh. Was es mit Jesus auf sich hat, wirst du nicht mit Hilfe der Schrift oder der Tradition erkennen, sondern nur in der persönlichen Begegnung mit ihm. Gewagte Behauptung, aber Nathanael lässt sich darauf ein. Als Jesus ihn kommen sieht, bringt Jesus sofort auf den Punkt, was Nathanael ausmacht. Und das, obwohl Jesus ihn doch gar nicht kennt. So ähnlich wie bei Simon, dessen Namen er nennt, obwohl er ihn noch nie zuvor gesehen hat. Jesus sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Gemeint ist, Nathanael ist ein würdiger Vertreter des Volkes Gottes. Nicht, dass er ein Heiliger wäre, aber er erweckt keinen falschen Schein und treibt keine frommen Taschenspielertricks. Nathanael ist überrascht und fragt: Woher kennst du mich? Jesus antwortet ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Damit weist Jesus natürlich auf seine Allwissenheit hin, insbesondere auf seine Allwissenheit im Hinblick auf seine Nachfolger. Später im 10. Kapitel des Johannesevangeliums wird Jesus sagen: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Aber das ist nicht alles. Der Feigenbaum ist nämlich üblicherweise der Ort, an den man sich begibt, wenn man die Tora lesen und studieren will. Dass Jesus Nathanael unter dem Feigenbaum gesehen hat, bedeutet also, dass er ihn als Leser der Heiligen Schrift erkannt hat. Und auch insofern als einen rechten Israeliten. Jetzt ist Nathanael voll und ganz von Jesus überzeugt und bekennt: Rabbi, du bist Gottes Sohn, der König von Israel. Dieses Bekenntnis antwortet Jesus mit einer Verheißung. Zunächst bringt er auf den Punkt, was gerade eben passiert ist. Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Nathanael war von seiner Allwissenheit beeindruckt und ist so zum Glauben an Jesus gekommen. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Feststellung, die dann aber zur Grundlage einer Verheißung wird, die über das Bisherige weit hinausgeht. Du wirst noch Größeres sehen als das. Konkret: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Das erinnert natürlich an den Traum des Patriarchen Jakob bei Bethel. Und ihm träumte, so wird dort berichtet im ersten Buch Mose, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Hier aber ist kein punktuelles Ereignis gemeint. Gemeint ist alles, was in den folgenden Kapiteln des Johannesevangeliums zu lesen ist. In Jesu Wirken steht der Himmel offen. Er steht in ständiger Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. In ihm ist Gott gegenwärtig. In ihm offenbart Gott sich den Menschen, allen Menschen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Wie also wird man Christ? Durch die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Weil wir dann nicht nur erfahren, dass er uns besser kennt als wir uns selbst, sondern weil er uns den Himmel öffnet und weil wir in ihm Gott selbst begegnen. 4 Episoden, 4-mal wird klar, ein Christ wird man nicht von sich aus. Ein Christ ist jemand, der von Jesus Christus überwältigt worden ist. Der Pfarrer Thomas Gerlach hat vorgeschlagen, die Entstehung des Glaubens mit Sätzen wie den folgenden zu vergleichen. Die Kälte lässt mich zittern. Die Sonne bringt mich zum Schwitzen. Oder das Gewitter jagt mir Angst ein. Was meint er damit? Er schreibt: In all diesen Vorgängen ist der Mensch höchst beteiligt. Er zittert, er schwitzt, er fürchtet sich und kein anderer. Und doch ist nichts von alledem seine Tat oder sein freier Entschluss. Vielmehr hat Frieren, Schwitzen und sich fürchten seinen Ursprung in etwas, das außerhalb der betroffenen Person liegt. Die Kälte ist es schließlich, die den Menschen zittern lässt. Die Sonne ist es, die ihn schwitzen lässt. Das Gewitter erschrickt ihn. Solange der Mensch diesen äußeren Einwirkungen ausgesetzt ist, liegt es nicht in seinem freien Ermessen, ihre Wirkung abzustellen. Er kann nicht nach Belieben mit dem Zittern oder Schwitzen aufhören, wenn Kälte oder Hitze anhalten. Und auch, dass Blitz und Donner ihn erschrecken, kann er nicht verhindern. Er kann sich vielleicht verstellen, sodass man ihm seine Angst nicht anmerkt, aber er kann nicht verhindern, dass er diese Angst hat. Denn es gibt nun einmal äußere Ursachen, die in uns gefühlsmäßige Reaktionen hervorrufen und uns beeindrucken, ob wir wollen oder nicht. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Solch ein von außen gesteuerter Vorgang ist nun der Glaube auch. Er ist die innere Wirkung einer äußeren Ursache. Er ist ein Eindruck und ein Reflex, den Gottes Wort in unserer Seele hervorruft. Er ist eine Bewegung, die von außen kommt, die aber unser Inneres mit in die Bewegung hineinnimmt. Denn Ehrfurcht vor Gott bringt unsere Seele nicht hervor. Diese Ehrfurcht wird uns von Gott eingeflößt, wenn seine mächtige Hand uns streift. Und Vertrauen zu Gott haben wir auch nicht von uns selbst, sondern erst Gottes freundliches Entgegenkommen weckt in uns solches Vertrauen. Es ist also die Begegnung mit Gott, die den Glauben als Spur in unserer Seele hinterlässt. Es ist allein sein strenger und zugleich barmherziger Blick, der aus Spöttern Bekenner macht. Der Glaube als Reflex auf Gottes Wort. Man kann es noch genauer sagen. Christlicher Glaube ist ein Reflex auf Jesus Christus. Christ wird man nur durch Jesus Christus, nicht durch Erfahrung, so hilfreich sie auch sein mögen, nicht durch Vernunft, so unverzichtbar sie oft ist, nicht durch Reflexionen über das Leben, so inspirierend sie manchmal sein mögen, nicht einmal durch die Heilige Schrift, wenn man sie nicht von Jesus Christus her versteht. Christ wird man nur durch Jesus Christus. Wie sonst? Ein Christ ist jemand, der von Jesus Christus überwältigt worden ist. Lothar Zenetti schreibt: Weißt du, was Jesus aus deinem Leben machen kann? Er öffnet dir die Augen und du erkennst, was keiner sieht. Weißt du, was Jesus aus deinem Leben machen kann? Er öffnet dir die Ohren und du verstehst, was er dir sagt. Amen. Wir wollen beten. Unser lieber Vater in dem Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir danken dir für die Möglichkeit, immer wieder dein Evangelium zu hören. Das Evangelium, das uns zeigt, wer du bist, wie du es mit uns meinst. Danke dafür, dass wir es immer wieder neu und direkt hören können, dass wir es nicht allein vom Hörensagen hören, sondern immer wieder neu dieser Nachricht begegnen können, weil du sie uns aus deinem Wort zusprichst. Bitte dich darum, dass du uns immer wieder neu begegnest und danke dafür, dass du uns in unserem Alltag nahe bist, uns immer wieder mit deinen Worten erreichst und danke, dass diese Worte Worte des Lebens sind, das Potenzial haben, uns Geborgenheit, Sicherheit und Zuversicht in der Gemeinschaft mit dir zu schenken. Danke dafür, dass du uns überreich beschenkst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.